Schön, so viele von euch zu sehen heute Morgen. Ich möchte euch was vorlesen. Es kommt aus Römer Kapitel 5. Und ich gehe ein ganzes Stückchen lesen, denn es ist immer gut, etwas aus der Bibel vorzulesen. Und vielleicht können wir alle unsere Bibeln wieder zur Hand nehmen und mitlesen. Denn viele von uns haben es vergessen und ich denke, der Teufel will haben, dass die Hände so beschäftigt sind, dass wir nicht dazu kommen, die Bibel aufzuschlagen. Hier steht geschrieben, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte haben, wir müssen ein bisschen diese Texte zu Herzen nehmen. Wir haben Frieden durch den Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Sind das positive oder negative Worte? Aber nicht nur das, sondern dass wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Also wir werden nicht mutlos, wenn es ein bisschen bergauf geht oder sehr bergauf geht, denn wir warten auf etwas Besseres. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Vers 4 sagt, das standhafte Ausharren, aber Bewahrung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Das ist eine Erwartung. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns nach Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ist das ein freudiges Evangelium, ja oder nein? Das ist doch ein fantastisches Evangelium. Ein unbeschreibliches Evangelium, eine Botschaft, da möchte man rausrennen und das in die Welt hineinschreien. Und was glaubt die Menschheit? Die schrecklichsten Dinge. Wir haben so einen feinen, so einen guten Gott, so einen liebeswürdigen Gott und die Menschheit vernichtet ihn. Jesaja 58, Vers 12. Gehen wir nach dahin. Es geht hier um eine Gruppe, die übrig bleibt, aus allen denen, die vorhergingen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Im Englischen steht geschrieben, and they shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundation, das Fundament voriger Generationen. Und du wirst genannt werden, the repairer of the breach, restorer of paths to dwell in. Also eines der Aufgaben, die wir haben nach diesem Text, um das Fundament wieder aufzurichten. Jetzt, was ist das Fundament? Die Bibel sagt, anderes Fundament gibt es nicht außer Christus. Es gibt kein anderes Fundament. Das ist das Einzigste, das ist der Eckstein. Das ist alles, was übrig bleibt. Kein anderes Fundament. Und wir haben die Aufgabe, dieses Fundament wieder aufzurichten. Was hat die Menschheit denn mit diesem Fundament gemacht? Dass die Baumeister beiseite gelegt haben und geglaubt haben, es hat keinen Zweck. Und das ist der Eckstein. Wieso hat die Menschheit heute so ein verkehrtes Bild über Jesus Christus? Es ist eine Tragödie. Der Charakter Jesus Christus liegt zerschmettert auf den Straßen dieser Welt. Die Welt hat eine Idee über Jesus Christus, die verheerend ist, die scheußlich ist, die man kann gar nicht beschreiben, was sie an ihm getan haben. Und der Herr sagt zu uns, mache das bitte wieder in Ordnung. Und was macht Satan mit uns? Er schiebt uns auf die Kippe. Die einen schiebt er da nach links bis dort hinaus und die anderen denken, meine Güte, das Schiff kippt um. Wir haben ein enges Schiff und jetzt bauen sie diese, in Englisch sagt man Gangways, und da laufen sie bis dort hinaus und da sitzen und da macht das Schiff so. Und dann denken die anderen, meine Güte, schaut mal, diese Kerle da drüben, wir müssen etwas machen, um das Schiff wieder aufrecht zu bringen. Und was machen sie dann? Dann bauen sie die gleichen Schranken zur anderen Seite und gehen bis dort hinaus, dass das Schiff nur gerade bleibt. Meine Güte, kommt rein ins Boot. Warum hängt ihr da draußen über dem Wasser? Kommt rein ins Boot. Wir müssen ein gesundes Bild über Christus in die Welt hineintragen. Wie viele haben Angst vor ihm? Wie viele schmähen ihn? Wie viele wollen nichts mit ihm zu tun haben? Wie viele hassen ihn? Heutzutage muss er gleichgestellt werden mit einem Mohammed und mit einem Zoroaster oder wie sie auch alle heißen. Aber Christus, so wie wir gelesen haben, hat uns so geliebt, dass weil wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Die Welt hat ein schiefes Bild über Jesus Christus. Und es ist oft eine Schande, dass wir ihn verkehrt repräsentieren. Wenn Leute auf uns schauen, müssten sie sagen, den Christus, den möchte ich haben. Ist das nicht so? Den Christus, den die haben, den will ich haben. Und nichts anderes. Warum ist der Charakter Christi so verzerrt und verzogen in dieser Welt? Es geht um die Doktrinen. Und heute wird behauptet, Doktrine ist nicht wichtig, wir lassen Christus beiseite, wir kümmern uns um die Menschheit, das ist wichtig. Denn wenn wir uns hier mit diesem Christus aufhalten, dann gibt es sowieso nur Streit. Und der Wein Babylons ist nur da zu einem Zweck, um den Charakter Christi in den Dreck hinein zu schmieren. Ich möchte heute ein paar Doktrinen mit euch besprechen, die wir in der Welt wieder erneuern müssen, wo wir diese Lücken in der Mauer wieder aufbauen müssen. Der Wein Babylons und was er an dem Charakter Jesu Christi tut. Im Katholizismus hängt Jesus Christus an einem Kreuz. Wenn man reinkommt, ist da ein Kruzifix und da hängt er, blutend. Also Jesus Christus ist eine Leiche. Wenn er gefeiert wird in der Eucharistie, noch schlimmer. Da wird er ein totes Stück Brot. Und er wird aufgegessen. Und er bleibt eine Leiche. ein toter Gott. Wenn er lebt, wenn er überhaupt dargestellt wird als lebendig, dann ist er ein Baby auf dem Schoß der Mutter und kann überhaupt gar nichts für uns tun. Ja oder nein? Und wenn er erwachsen ist, ist er so ein Greuel, dass er eine nötig hat, die seine Wut bezüchtigt. In Englisch sagen wir wrath subdue. Also hier ist Maria, die die Stelle nimmt, um diesen wütigen, argwöhnigen, grässlichen Jesus Christus in Zwang zu halten, dass der ja nichts mit ihren lieben Kindern zu tun hat. Das ist ein Bild über Jesus Christus, was absolut schrecklich ist. Und die Eigenschaften dieses Jesus Christus, die dargestellt werden, sind so schlimm, dass kein Mensch mit ihm was zu tun haben will. Also im Katholizismus beten wir lieber 10 Hail Marys, Heilige Maria, oder als dass wir dieses eine, unser Vater, beten. Also, das ist das Bild, das der Katholizismus über Jesus Christus in die Welt hineinträgt. Maria wird dargestellt als diejenige, die es wieder gut macht, oder die zweite Maria ist diejenige, die es wieder gut macht. Maria hebt den Fehler auf und Jesus Christus ist nur so nebenbei. Entweder Leiche oder Baby oder ein Stück Brot. Und dann hat die ganze Welt eine Lehre der Unsterblichkeit. Die ganze Welt lehrt, wir sind unsterblich. Das ist ein babylonischer Wein. Und Jesus Christus ist für die Unsterblichen gestorben, damit sie nicht sterben brauchen. Richtig? Das ist doch die Weltlehre. Jesus Christus ist gekommen, um für die Unsterblichen zu sterben, obwohl sie nie sterben brauchen. Also der Tod Jesu Christi ist total sinnlos. Und darum kann man ihn ja auch beiseite schieben und sagen, vielleicht war es ja gar nicht so, vielleicht ist es eine Reinkarnation. Und mit diesem Jesus brauchen wir sowieso nichts damit zu tun haben. Also Jesus Christus ist dumm. Er stirbt für die, die sowieso nicht sterben werden. Es macht seinen Sühnentod lächerlich, wenn wir diese Lehre akzeptieren. Dann berauben sie ihn von seinem Sabbat, das Symbol seiner Macht, das Symbol seines Königsseins. Es wird ihm weggenommen, es wird auf einen irdischen Führer verschoben und der zieht sich die tollen Kleider an und nimmt sich die Ehre. Also die Königsmacht wird ihm genommen, seine Herrschaft wird ihm genommen, er wird als Idiot dargestellt, der stirbt für diejenigen, die sowieso nicht sterben. Und dann haben wir eine Doktrine der Hölle. Wenn ihr nicht macht, was der Zornige sagt, dann geht ihr direkt in die Hölle. Und wenn ihr wirklich das tut, was gut ist auf dieser Erde, aber natürlich nicht gut genug, dann geht ihr ins Fegefeuer. Also dieser rachsüchtige Gott hat Eigenschaften, die Menschen abschrecken. Ich selber war ein Atheist und habe Gott gehasst mit meinem ganzen Wesen. Und die, die ihm folgen, habe ich verachtet. Ich habe gedacht, das sind lächerliche Schwächlinge, um so einem Gott zu folgen. Warum? Weil mir beigebracht wurde als kleines Kind, dass meine Mutter, weil sie nicht katholisch war, in der Hölle bratet. Das hat man mir beigebracht. Und mit diesem Gott wollte ich nichts zu tun haben. Dieser Gott war für mich ein Greuel. Und ich möchte wissen, wie viele Menschen in der Welt denken und erleben das Gleiche und wollen mit diesem Gott, der ständig nur zuschlägt, etwas zu tun haben. Ich möchte euch fragen, Wer unter euch als Mutter oder als Vater möchte gerne zusehen, dass eure Kinder, wie schlimm sie auch immer gewesen sind, eine Ewigkeit im Feuer brennen sollen? Wie glücklich wärt ihr, wenn ihr im Himmel wärt? Wärt ihr sehr glücklich? Also als Mutter, stellt euch vor, ihr habt einen Sohn und der Sohn geht schief. Und ihr seid traurig über diesen Sohn, der schief geht. Und endgültig sitzt dieser Sohn in der Hölle und ihr geht in den Himmel. Und jetzt sollt ihr eine Ewigkeit glücklich sein, wenn der da unten brennt. Und das gilt zu eurer Ehre, weil ihr braucht nicht mitbrennen. Würde eine Mutter das machen, ja oder nein? Nicht erst ein gefallener Mensch hat solche schrecklichen Gedanken. Das Erbarmen, das Barmherzige, alles wird entfernt von Jesus Christus. Und er lässt Menschen leiden eine Ewigkeit für das, was in einem kurzen Leben hier auf Erden passiert. Und er wird dargestellt als einer, der schlimmer ist als ein Stalin oder ein Adolf Hitler oder wie sie auch immer heißen, die Leute für eine kurze Zeit hier gefoltert haben. Aber Jesus ist besser, er tut es eine Ewigkeit lang. Was für einen schrecklichen Gott, was für ein schreckliches Gottesbild. Was ist unsere Aufgabe? Um dieses Gottesbild wieder herzustellen, wieder aufzurichten, dieses Fundament neu zu legen, um zu sagen, so weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, so weit ist diese Eigenschaft entfernt von unserem Gott. Wir haben einen Gott der Liebe, der für uns gestorben ist, derweil wir noch Sünder waren. Die Doktrine der Unsterblichkeit legt die Grundsteine für den Spiritismus. Und der ganze Spiritismus steht auf diesem falschen Fundament heute in der Welt. Das Gebot des Sabbats, das verlegt ist von einem Tag zum anderen, macht einen harmonischen Band mit Rom. Und so gehen wir alle dem Ende entgegen auf Fundamente der Lüge. Aber leider sind die Protestanten nicht viel besser. Sie haben alle die Doktrine der Hölle. Und heute gibt es ja viele Bücher über diese wunderbaren Dinge, die wir gesehen haben oder die Menschen angeblich gesehen haben über die Hölle. Ganz schrecklich. Dann haben wir die Lehre der Prädestination. Der Prädestination. Gott wählt, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist. Was macht das Gott? Gott ist willkürlich. Gott ist willkürlich. Jeder calvinistische Prediger muss die Artikel von dort unterschreiben. Kennt ihr die Artikel von dort? Der erste Artikel von dort sagt, der Mensch ist so gefallen, dass er keinen Entschluss selbst fällen kann. Das ist der erste Artikel. Der zweite Artikel sagt, weil er keinen Entschluss selbst fällen kann, macht Gott den Entschluss für ihn. Wenn wir auserwählt sind zur Erlösung, sagt der nächste Artikel, dann müssen wir Gott ehren, weil wir auserlöst sind zur Erlösung, aber wir können dieser Auserlesung nicht widerstehen. Sie ist eine unwiderstehliche Auserlösung. Also ob ich will oder nicht, erlöst bin ich. Wenn ich auserlöst bin zum Verderben, jetzt hört euch mal diesen Artikel an. Und jeder Calvinist muss das unterzeichnen. Wenn ich auserlöst bin zum Verderben, dann muss ich Gott ehren. Denn durch mein Verhängnis und durch mein Leid in der Hölle mache ich den Unterschied zwischen den Verdorbenen und den Seligen so groß, dass die Herrlichkeit der Seligen prahlt. Was macht das mit dem Charakter Gottes? Der scheußlichste Gott, der je existierte, ist dieser Gott. Denn hier sitzt die Mutter und weint eine Ewigkeit im Himmel, wenn sie sieht, wie ihr Sohn da unten die Blasen kaputt drückt in dem Feuer. Das ist ja verheerend. Und diese Auserlesung, und das ist eine Theologie, die ist im ganzen kalvinistischen System verbreitet, macht nicht nur Christus ein Gräuel, sondern macht ihn total willkürlich. Denn es geht jetzt noch weiter. Jetzt geht die Theologie weiter und sagt, wer sind denn die Auserlesenen? Ja, das sind nur Israel. Und jetzt muss jeder natürlich irgendwie reinpassen in die Israel-Theologie, sonst haben wir ja keine Chance. Also sind wir in Afrika, da am Südpunkt von Afrika, wir sind der verlorene 10. Stamm Israels. Und in England und in Amerika, da sind die anderen Stämme verteilt und in Europa. Also ihr habt es ja noch gut hier. Ihr seid alle auserwählt. Adolf hätte gesagt, ja, wir sind Arier. Der Rest kann ausgerottet werden, als ob es hier passiert oder später, was macht's? Es wird sowieso passieren, nicht wahr? Da geht die Theologie hin. Und jetzt haben wir die Israel-Bewegung, diejenigen, die zu diesen Stämmen gehören, die auserwählt sind zur Erlösung. Und die anderen? Bad luck, tough cheese. Ich bin geboren, gerettet. Erlösung durch Gene. Ist das nicht toll? Erlösung durch Gene. Nein, es gibt keine Erlösung durch Gene. Es ist Erlösung durch Jesus Christus. Und Jesus Christus ist gestorben für wen? Alle Menschen, einen jeglichen, wer auch immer, sagt die Bibel. So, wie sollen wir das verstehen mit der Auserlesung Gottes? Vordem diese Welt gegründet war, waren wir schon auserlesen. Die ganze Menschheit ist ein auserlesenes Volk. Aber die Wahl, ob ich erlöst werden will oder nicht, liegt bei wem? Was sagt Joshua? Kennst du in Englisch besser? Choose thee this day whom you will serve. Wähle heute, wen ihr dienen möchtet. Wählt. Wenn ihr das Leben haben wollt, gut. Wenn ihr es nicht haben wollt, wähle. Die Wahl liegt bei uns. Wähle Leben oder wähle dagegen. Das ist unsere Wahl. Was sagt es hier in Vers 15, Kapitel 24? Nee, Deuteronomium 30. Wo habe ich denn den? Ah, ich habe ihn sogar aufgeschlagen hier. Mein junger Freund da hinten hat mir eben geholfen, um die deutschen Bibeltexte hier in dieser Bibel schnell zu finden. Und ich bin ihm sehr dankbar. Vers 19, 5. Mose, Kapitel 30 sagt, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Und welche wunderbaren Verheißungen haben wir nicht hier in unserer Bibel? Hesekiel, ihr kennt alle diese Texte. Hesekiel, Kapitel 33. Und da wollen wir mal lesen vom Vers 7. Da steht geschrieben, nun habe ich dich, o Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt, damit du das Wort aus deinem Mund hören und sie von mir aus warnen sollst. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst gewisslich sterben und du sagst es zu ihm, und dem Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird jener, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wir haben eine Aufgabe, wir müssen die Menschen warnen. Wenn du aber dem Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt und er von seinem Weg nicht umkehren will, das ist interessant, so wird er um seiner Sünde willen sterben, du aber hast deine Seele gerettet. Jetzt geht es hier um den ewigen Tod oder geht es hier um den ersten Tod? Es geht doch um den ewigen Tod. Also wo ist die Auserwählung? Diese Person kann jetzt wählen, ob sie leben will oder ob sie sterben will. Und wenn er wählen will, dass er sich nicht umkehrt, dann ist er verloren. Ich dachte, da ist eine unwiderstehliche Erlösung. Ich werde erlöst, ob ich will oder nicht. Das heißt natürlich, wenn ich auserwählt bin aufgrund meiner Gene, ist ja ganz toll, da kann ich ja leben, wie ich auch immer will, in Saus und Braus, brauche mir keinen Kummer machen. Wenn du aber den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er davon umkehrt und er von seinem Weg nicht mehr umkehren will, so wird er um seiner Sünde wille sterben. Du nun, Menschensohn, sprich zu dem Haus Israel, das ist Israel. So redet ihr und sagt, unsere Übertretungen und unsere Sünden liegen auf uns, dass wir darunter verschmachten, wie können wir leben? Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Gott, der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Also diese Lehre nimmt einige Texte in der Bibel, wo es aussieht, als Gott bestimmte auserwählt und macht das zu einer allgemeinen Lehre. Bei uns in unserem Land, in Südafrika, ist das eine schreckliche Lehre. Jedes Mal, wenn ich evangelisiere, das ist ja ein kalvinistisches Land, dann sitzen sie da, die Protestanten, in so viele Gruppen verteilt. Die eine Gruppe nennt sich die Israel-Gruppe. Und die Israel-Gruppe glaubt, dass nur die Weißen, die zu diesem zehnten verlorenen Stamm gehören, erlöst sind. Und alle anderen sind verloren. Man braucht sie also nicht evangelisieren. Sie gehen sogar weiter und sagen, dass sie nicht qualifizieren als Mensch, sondern als Tier geachtet werden müssen. Und wenn man dann den Text bringt, jedes Volk und Stamm und Rasse und König, und da steht nicht Rasse, da haben sie ja recht, jedes Volk und Nation und König muss evangelisiert werden, dann sagen sie, ja, das gilt aber nur für Menschen. Jetzt glaubt man, das ist eine schreckliche Lehre und das gilt nur für die Weißen. Nein, es gibt schwarze Gruppen, die glauben genau das Gleiche. Und die führen das wieder zurück. Die Rastafarians zum Beispiel führen sich zurück zum König Haile Selassie als ihren Messias und glauben, dass nur die Schwarzen in den Himmel kommen. Darum ist es für mich immer so erstaunlich, wie viele weiße Rastafarians da sind. Ich denke, seid ihr blöd? Wisst ihr überhaupt, was ihr macht? Ihr habt doch keine Chance. Was macht das mit dem Charakter Gottes? Er ist willkürlich. Er wählt den und der ist verloren. Du hast sowieso keine Chance, du bist fertig. Mit so einem Gott will ich doch nichts zu tun haben. So einen Gott kann ich nicht ehren. Und kein Wunder, dass Prediger, kalvinistische Prediger, oft, wirklich oft zu mir kommen und sagen, es ist schrecklich, dass ich das unterschrieben habe. Und einige, die studiert haben, haben sich geweigert, das zu unterschreiben. Aber das ist die Lehre und die wird innegehalten. Ein Gottesbild wird in die Welt getragen, das Christus zum Narren macht. Jeder, der zu Christus kommt, wird aufgenommen. Denn Christus ist barmherzig, Christus ist Liebe, Im Epheser lesen wir über diese Auserwählung. Epheser Kapitel 1. Paulus, Apostel, Jesu Christi durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gerettet hat mit jenem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen und in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Diese Auserwählung ist für alle, nicht nur für einige, wer auch immer. Alle, die zu Gott kommen, alle, die erkennen, dass sie Jesus Christus nötig haben, werden durch ihn aufgenommen, und wenn sie sich dann ändern lassen durch seinen Geist, wachsen sie in Jesus Christus. Das Schöne an Jesus Christus ist, dass er niemand zwingt. Schaut euch mal diese Welt an. Und schaut euch diese grässlichen Lehren in dieser Welt an und fragt euch die Frage, wenn ihr Gott wärt und dieser Schmarren wird in der Welt verkündigt über euren Charakter, hättet ihr nicht schon längst mit dem Hammer zugeschlagen und sagen, ihr spinnt wohl? Ja oder nein? Hättet ihr es gemacht? Ja oder nein? Warum hat Gott es nicht gemacht? Warum nicht? Weil er langmütig ist, viel Erbarmen hat und nicht haben möchte, dass irgendjemand zugrunde geht. Und darum hat er es nicht gemacht, noch nicht gemacht. Dann gibt es noch eine interessante Lehre heutzutage. Und das ist die Dispensationslehre. Kennt ihr die? Und das ist eine Riesenlehre. Die ganze charismatische Welt glaubt an die Dispensationslehre. Die ganze baptistische Welt glaubt an die Dispensationslehre. Das sind Milliarden Menschen auf dieser Erde, die das glauben. Also Gott hat in einer Zeit eine bestimmte Dispensation gehabt und in einer anderen Zeit eine andere Dispensation. Und so gehen wir über Zeit über verschiedene Dispensationen. Die Juden, die waren unter der Dispensation des Gesetzes. Sie müssen also das Gesetz halten, um gerettet zu werden. Und wehe, wenn sie ein Füßlein schief dahingestellt haben, Sizzlefitz, weg, Wahnsinn, tot, richtig? Also die armen Juden mussten das Gesetz halten, das Gesetz halten, das Gesetz halten, damit sie erlöst werden können. Glücklicherweise hat Gott seine Doofheit eingesehen und eine neue Dispensation geschaffen, die Dispensation der Gnade. Und glücklicherweise leben wir in dieser Zeit, das Gesetz ist ausgedient, wir brauchen das Gesetz nicht mehr, es ist weg, wir leben unter der Gnade. Das ist willkürlich. Ein schrecklicher Gott, der sagt, ein Schritt verkehrt und du bist tot, zack. Zu einem Gott, der sagt, brauchst gar nichts machen, ich liebe dich. Komm her, Mörder, Hure, alles egal, ich liebe dich. Ist doch lächerlich. Wo steht der Charakter Gottes da? Also die Dispensationslehre geht noch weiter. Bald wird die Dispensation der Kirche vorbei sein und dann kommt das Millennium des Friedens und diese Dispensation gilt wieder für die Juden, denn die haben das Königreich. Und noch weiter geht's, wenn Christus wiederkommt, wird die ganze Weltheit, all die Nationen werden sich bekehren und eine zweite Chance bekommen. Ist das nicht toll? Das ist die Lehre. Jetzt frage ich, Wenn wir alle eine zweite Chance bekommen, all die Nationen, die abtrünnig waren und alle sich bekehren werden, ist ja wunderbar, was von all den Nationen über die letzten Jahrtausende? Kriegen die eine zweite Chance oder ist es zu spät für die? Nur die, die wohnen kurz oder leben kurz vor Christus kommen, kriegen eine zweite Chance. Die anderen, die bleiben krepiert. Also wieder, Gott ist willkürlich. Die eine Gruppe kriegt eine zweite Chance, die andere Gruppe kriegt überhaupt keine weitere Chance. Also der Charakter Gottes liegt zerfetzt in diesen Doktrinen der Welt. Und jetzt stellt euch mal die Doktrine vor, Gnade ohne Gesetz. Überlegt euch das mal. Gnade ohne Gesetz. Wer war gestern hier, als der Prediger die Bundeslade zerschlug? Da waren viele hier. Die Bundeslade auseinandergeschlagen, das Gesetz rausgeholt, ist gebrochen, weggeschmissen. No more! Nicht mehr! No more! Das Manna hat er genommen, kaputtgeschlagen. Meine Güte, Christus, Leib, Christus, der für uns gestorben ist, das Brot, das nie zergeht, weg. Stab, Aarons, bumm, weg. Das war ja grauenhaft. Gesetz weg, wir sind unter der Gnade. Jetzt das, in Englisch nennt man das ein Oxymoron. Ein Widerspruch. Wenn da kein Gesetz ist, braucht man dann Gnade. Wo kein Gesetz ist, sagt Paulus, gibt es keine Übertretung. Where there is no law, there is no sin. Wenn es kein Gesetz gibt, gibt es keine Übertretung. Wenn es keine Übertretung gibt, habe ich Gnade nötig, ja oder nein? Was sagt ihr? Nein, ohne Gesetz brauchen wir keine Gnade, denn ohne Gesetz gibt es keine Gesetzlosigkeit. Also eine Gnade ohne Gesetz ist eine Verwirrung, die absurd ist, total absurd. Und die ganze Welt glaubt heute eine absurde Ideologie, die von Gottes Gerechtigkeit eine Absurdität macht, wenn es so ein Wort gibt. Gottes ganzes System der Gerechtigkeit ist total absurd in der Welt heute. Und es entnimmt ihm die Ehrfurcht, die wir vor ihm nötig haben. Er wird beraubt, er wird belügt, er wird falsch dargestellt. Und wenn wir die Gnade alleine ohne die Gerechtigkeit darstellen, was haben wir dann? Einen knochenlosen, wishy-washy, ständig heulenden Jesus Christus, der nur noch Liebe trieft, macht nichts, was wir machen. Eine Liebe, die keinen Unterschied macht zwischen Gut und Böse. Eine Liebe, die keine Gerechtigkeit in die Welt hineinschiebt. Und Jesus ist ein, in Englisch sagt man, a wimp. A wimp. Oder er wird zum Kumpel. Hallo, alter Mann da oben. Komm, wir singen mal zusammen. Wenn du willst. Ja, wenn du willst. Aber Gott ist kein Knochenloser. Und 5. Mose 4, Vers 24 sagt, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifersüchtiger Gott. Soll ich das mal wieder vorlesen? Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifersüchtiger Gott. Jetzt müssen wir diesen Text nicht verkehrt verstehen. Eifersucht, so wie Gott es hat, ist was ganz anderes, als was wir es haben. Eifersucht bei Gott ist immer in Liebe verpackt. Er kann es nicht ertragen, dass durch diese Lügen der andere zum Held wird. Und er sagt, guck, ich zwinge dich nicht, schau doch nur mal hierher. Nein, ich will dich gar nicht angucken, denn du bist ein Gräuel. Ich gehe zu dem. Und in dieser Hinsicht ist er eifersüchtig. Eigentlich traurig, dass die Menschheit so blind ist. Und er ist ein verzehrendes Feuer. Für was? Für uns oder für die Sünde? Hasst er den Menschen oder hasst er die Sünde? Er hasst die Sünde. Er hasst nicht den Menschen, er hasst die Sünde. Jetzt, wenn ich zu ihm komme und ich bekenne meine Sünden, dann sagt er, ich verurteile dich nicht. Vergebung, Gnade. Geh und sündige nicht mehr. Gesetz. Wir können nicht Gesetz und Gnade voneinander trennen, denn dann trennen wir das Unmögliche und wir machen eine unmögliche Theologie. Also die beiden müssen zusammenbleiben. Wenn ich sage zu Gott, ich will aber meine Sünde haben und ich halte an meiner Sünde fest, ich lasse nicht los, und Christus kommt wieder und ist ein vertilgendes Feuer für die Sünde, aber sie ist Teil meines Wesens. Was passiert dann mit mir? Dann werde ich vertilgt. Warum? Weil er ein Gott des Greuels ist oder weil ich dran festhalten will, macht nichts, was er sagt. Also wir müssen das Bild Christi wiederherstellen. Bekehret euch, turn, turn from your evil ways. Warum willst du sterben, o Haus Israel? Wie oft wollte ich dich wie eine Mutterhenne unter meine Flügel nehmen, aber du wolltest nicht. Und was ist der kürzeste Satz in der ganzen Bibel? Nur zwei Worte. Jesus weinte. Was hat die Menschheit mit Jesus gemacht? Sie hat ihn zum Affen gemacht. Sie hat ihn zum Affen gemacht. Dann gibt es noch eine Doktrine in der Welt. Und diese Doktrine sagt, glaube nur und du wirst gerettet. Also es gibt eine große Evangelisation und der Prediger steht vorne auf und sagt, wollt ihr gerettet sein? Ja, wir wollen gerettet sein. Sag hinter mir her, ich glaube, dass Jesus mich angenommen hat, ich glaube an Jesus Christus und dann seid ihr gerettet. Das ist die moderne Theologie. Das ist eine sehr angenehme Evangelisation. Denn sie dauert vielleicht 5 Minuten, dann hat man es geschafft. Und wir dagegen kämpfen und zappeln, oft wochenlang und vielleicht monatelang, und werden dargestellt als die Fanatiker. Also ist da so eine Doktrine wie Glaube und du bist gerettet. Oder noch mehr, einmal gerettet, immer gerettet. Wie schön, da haben wir wieder diesen Wischiwaschi Christus, wo Gnade und Gerechtigkeit voneinander getrennt sind. Komm zu Jesus und glaube an ihn und du bist gerettet. Ja, eine junge Frau hat mich angeschrieben, sie hat zu mir gesagt, sie ist groß geworden in dieser Gemeinde und sie sagt, ich bin weit, weit weg. Ich kann gar nicht zurück. Ich lebe jetzt ein wildes Leben. Ich wohne mit einem anderen Mann zusammen. Dieser Quatsch, dass ich so essen muss oder so essen muss. Christus liebt mich doch sowieso. Was soll's? Wieso all dieser Zinnober? Und außerdem kann er mich ja nicht mehr akzeptieren, denn ich bin ja jetzt wo ganz anders. Und ich habe keine Gefühle mehr in meinem Herzen. Alles ist tot. Was soll ich machen? Ja, ich habe zu ihr gesagt, ich habe geschrieben und habe gesagt, alles ist tot, aber du schreibst noch einen Brief. Also ist da eine Sehnsucht in deinem Herzen. Und das Gute ist, du kennst ja den Weg. Du kennst ihn ja. Also ich mache einen Vorschlag. Geh den Weg. Fang an zu laufen. Geh hin. Geh wieder zurück zu denjenigen, die Gott ehren, durch seine Gebote zu halten. Und ob du danach fühlst oder nicht, ist wurscht. Geh, ob du willst oder nicht. Wie oft sag ich, und meine Freunde da hinten werden es bestätigen, jedes Mal, wenn ich evangelisieren muss, dann sage ich, ich will nicht. Denn ich kriege immer eine auf den Dötz und endgültig will man nicht mehr. Und so haben wir schon Witze. Der eine in Kanada, der hat so einen riesen Wagen, sieht aus wie ein Walfisch. Und dann setze ich mich immer in den Wal und schreie den ganzen Weg bis dahin, ich will nicht. Und endgültig bin ich da und dann sage ich es doch. Es kommt nicht darauf an, ob ich unbedingt will. Ellen White sagt ganz klipp und klar, go to work whether you feel like it or not. Spring an die Arbeit, ob du möchtest oder nicht. Geh den Weg und lauf dahin, ob du willst oder nicht. Und sag zum Herrn, hier bin ich, ich bin fertig. Und der Herr wird zu dir sagen, schau mal, was du gemacht hast, du schmutziges Kind. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Genau wie die Eltern. Ein Kind, das zurückkommt, nachdem es schiefgegangen ist, schmeißen wir ja auch raus, nicht wahr? Nicht erst ein Mensch tut das, außer wenn er total eine Macke hat. Wie viel weniger Gott? Wie viel weniger Gott? Das Gleichnis, das wir da in der Bibel lesen, von dem verlorenen Sohn. Was hat der Vater gemacht? Er ist gerannt. Er hat ihn in den Arm genommen. Er hat ein Fest gehalten. Das Problem war der andere, nicht Gott. Das Problem ist vielleicht die Gemeinde. Das Problem ist nicht Gott. Und hängt euch nicht auf an die Gemeinde. Wir kommen in die Gemeinde, um Gott anzubeten. Denn er ist würdig, angebetet zu werden. Und dann haben wir noch eine andere Doktrine, die verkehrt verstanden wird. Und das ist die Doktrine, ach, soll ich das Wort vergessen wieder in Deutsch? Substitution. Stellvertretung. Stellvertretung. Und einige nehmen die Stellvertretung und sagen, naja, da muss was dran verkehrt sein und schmeißen sie ganz weg. Und andere nehmen sie in das andere Extrem. Und diese Stellvertretung müssen wir sehr gut verstehen. Die Stellvertretung sagt, Jesus Christus ist an meiner Stelle gestorben. Und nur Gott hätte diesen Preis zahlen können. Nur Gott. Denn nur er kann der zweite Adam sein, denn Adam kam aus ihm. Er hat ihn hervorgerufen. Nur Gott, der Leben in sich selbst hat, kann für mich sterben und mir das ewige Leben geben. Also Stellvertretung, ja, absolut, ohne den Tod Christi bin ich tot. Ich muss in ihm wieder Leben finden. Ich war neulich in Südafrika bei einem Rechtsanwalt über ein Grundstück. Und dieser Rechtsanwalt, ganz aus dem Blauen, ich habe es überhaupt gar nicht erwartet, fängt an mit mir zu reden und plötzlich sagt er zu mir, und das ist echt komisch, er sagt zu mir, ich bin Jurist und ich bin groß geworden als Christ, aber ich habe ein Riesenproblem mit meinem Christentum. Ich bin da, um etwas über ein Grundstück mit ihm zu besprechen, habe keinen Ton gesagt über Religion und der sagt das. Und ich sage zu ihm, wieso denn, was ist denn das Problem? Er sagt, ich habe ein Riesenproblem. Er sagt, ich war jetzt gerade bei einer Gerichtsverhandlung wo zwei Brüder eine Frau ganz schrecklich vergewaltigt haben. Und diese Frau war zertrümmert, da war fast nichts übrig von ihr. Sie hat es gerade so eben überlebt. Zwei Brüder. Und bei der Gerichtsverhandlung, der älteste Bruder hat es so dargestellt, als ob er allein schuldig war. Und er hat all die Schuld auf sich bezogen, damit der jüngere Bruder freigehen kann. Und da sagt der Rechtsanwalt zu mir, damit habe ich ein Problem. Denn das ist nicht Gerechtigkeit. Der junge Bruder war genauso schuldig wie der ältere Bruder. Und darum muss der jüngere Bruder eigentlich auch sitzen. Und der ist jetzt frei, weil die haben das geglaubt. Und ich habe ein Problem damit und darum habe ich ein Problem im Christentum. Das war eine gute Frage, die er da hatte. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, der Islam hat genau die gleiche Beschuldigung dem Christentum gegenüber. Meine Studenten, viele von ihnen waren Islam, kamen sie zu mir ins Büro und dann sagen sie, wieso bist du Christ? Denn Christ sein heißt keine Gerechtigkeit. Ihr geht zu Gott und sagt, verzeih mir und dann macht ihr weiter wie vorher. Da ist keine Gerechtigkeit. Da sage ich, ja, das ist falsches Christentum. Denn falsches Christentum trennt die Gnade und die Gerechtigkeit. Wir leben ja heute unter der Gnade und da ist keine Gerechtigkeit mehr notwendig. Und wenn wir die beiden trennen, dann kommen wir zu dieser Schlussfolgerung. Wahres Christentum sagt, nur Christus kann für mich sterben, denn nur er ist Gott und nur er hat Leben in sich selbst, aber er möchte, dass ich den Entschluss mache, um in ihm zu sterben. Macht das Sinn? Also, wir sterben in Christus und erleben eine Auferstehung in Christus. Also, was ist die Folge meiner Sünde? Ich kann wählen. Ich kann die Sünde festhalten und ich kann das ewige Leben, den ewigen Tod sterben. Oder ich kann die Sünde preisgeben und ich kann in ihm sterben. Aber sterben muss ich. Entweder in ihm oder ohne ihn. Sterben muss ich. Also ist da Gerechtigkeit, ja oder nein? Und in ihm habe ich die Auferstehung. In ihm. Wir lesen das im Römerbrief. Komm, wir lesen das mal zusammen. Römer Kapitel 6. Und wir lesen da von Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll würde? Das sei fern. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eingemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und hier ist die Vollkommenheit Christi. Das Gesetz, die Gerechtigkeit, die Gnade unzertrennlich. Und die Gerechtigkeit sagt, ich muss sterben. Um das Leben zu haben, Gott selber zahlt den Preis, ich lebe in ihm. Aber ich muss auch sterben. Und zwar so, dass meine eigenen Freunde, nicht erst meine eigene Mutter, mich erkennt, nachdem das passiert ist. Und das nennt man eine Bekehrung. Das nennt man eine Bekehrung. Die Welt will das heute nicht hören. Die Welt will eine Bekehrung ohne Umkehr haben. Das ist ein Widerspruch. Wie kann man umkehren, ohne umzukehren? Entweder man kehrt um oder man kehrt nicht um. Also was machen Sie mit dem Charakter Jesu? Sie machen ihn einen knochenlosen Christus. Sie machen ihn ein Greuel. Sie machen ihn ein Monster, schlimmer wie Stalin oder ein Idi Amin oder wie sie auch immer heißen. Und da liegt er auf den Straßen, zertreten und zerfetzt. Keine menschliche Erfindung kann eine Lösung für das Sündeproblem finden. Nur in Christus haben wir Leben. Und da ist kein Heil in einer legalistischen Religion. Denn eine legalistische Religion ist ein Versuch, das, was Gott in mir schaffen möchte, selbst zu tun. Das ist eine legalistische Religion. Wesley hat gesagt, auf einem Punkt in seinem Leben hat er gesagt, ich bin okay, ich bin gerettet, ich bin okay, weil ich nicht so schlimm bin wie die anderen. Ich bin eine bessere Person als die anderen. Ich stehle nicht, ich schlage niemanden, ich bin eine gute Person, ich bin gerettet. Sind wir gerettet, weil wir gute Personen sind, ja oder nein? Nein, nur in Christus kann ich gerettet werden und das heißt, ich muss sterben. Wie oft muss ich sterben? Jeden Tag. Also was die Moslems sagen, da ist keine Gerechtigkeit bei dem Christentum, ist aufgrund einer falschen Lehre. Da ist Gerechtigkeit. Und zwar eine bessere Gerechtigkeit als irgendeine andere. Denn hier ist eine totale Neugeburt, eine neue Person in Christus, wo die Mutter sagt, wer bist denn du? Ich kenne dich gar nicht. Und was machen wir als Adventisten, um Jesus so zu präsentieren, dass die Welt ihn haben möchte? Zeigen wir, wie die Welt unter dem Gesetz eine legalistische Religion? Oder zeigen wir, wie die Welt heute eine Gnadensreligion? Oder sind wir in dem Boot auf beiden Seiten und bekämpfen uns untereinander, um das Gleichgewicht zu erhalten? Wieso ist es so schwierig, um zu akzeptieren, dass Gnade und Gerechtigkeit am Kreuz sich geküsst haben? Und dass es logisch ist, um den gesetzlichen Weg zu gehen nach dem Gesetz, weil er gut ist. Wenn ich mein Haus nicht mehr absperren brauche, wenn ich nicht mehr Angst haben brauche, dass meine Kinder oder meine Frau in einer dunklen Gasse laufen braucht, dass sie da vergewaltigt wird oder erschlagen wird oder was auch immer. Alle halten das Gesetz. Ach, welche Wonne wird diese Erde. Die Bibel sagt, der Charakter Jesu ist gerecht. Und im Römer 7,20, das Gesetz ist gerecht. Der Charakter ist wahrhaftig, Johannes 3, Vers 33, der Charakter Gottes. Das Gesetz ist wahrhaftig. Es ist rein, es ist Licht, es ist gnadenvoll, es ist gut, es ist geistlich, es ist heilig, es ist Wahrheit, es ist Leben, es ist Gerechtigkeit, es ist perfekt, es steht für immer. Und wir können die beiden nicht trennen. Möge Gott uns helfen, dieses Bild wieder darzustellen. Und dann noch eins. Wenn Christus Christus ist und wenn Gott Gott ist und wenn das Wort sein Wort ist, dann müssen wir nach diesem Wort leben. Und wie viele Leute kommen zu mir Ich gebe euch nur mal meine Evangelisationserfahrung eigentlich heute. Was die Probleme der Menschen sind. Was für ein schiefes Gottesbild sie haben. Ich komme mit dem Gott des Alten Testamentes einfach nicht zurecht. Habt ihr das schon mal gehört? Ich komme mit diesem Gott nicht zurecht. Gib mir den Gott des Neuen Testamentes, mit dem kann ich etwas anfangen. Ja, hol eine Schere und schneid das Neue Testament raus. Und das Alte ist sowieso dick und schwer, hat man eine leichtere Bibel. Und warum kommen sie nicht zurecht? Weil sie die Gerechtigkeit Gottes verkehrt verstehen. Hier ist dieser Gott und da ist Sodom und Gomorra und weg. Und die ganze vorsintflutliche Welt, nur 8 Personen in einem Boot, der Rest, Tsunami. Und dann kommt ein Befehl, geht hin und rottet dieses Volk aus, Mann, Frau, Kinder, Hund, Katze, jedes Tier weg. Mit so einem Gott kann ich nichts anfangen. Mit so einem Gott kann ich nichts anfangen. Sünde vernichtet. Warum hat Jesus, ich nenne ihn jetzt Jesus, die vorsintflutliche Welt vernichtet? Und warum hat er gewartet, bis da nur 8 übrig waren, wovon die Hälfte faul war? Warum hat er die vorsintliche Flut vernichtet und warum erst dann? Damit ihr und ich das Leben haben können. Denn wenn keiner uns davon erzählen könnte, dann könnten wir es nicht haben. Sodom und Gomorra. Abraham geht zu ihm hin und sagt zu ihm, Herr, gehst du sie wirklich vernichten? Entschuldige, Herr, was, wenn da 50 gute Leute drin sind? Was dann? Was war die Antwort? Nein, ich werde es nicht tun. Aber Herr, was, wenn da 5 weniger als 50 sind? Nein, ich werde es nicht tun. Aber erlaube mir, Herr, ich weiß, ich rede mit Gott allmächtig, der alles machen kann. Was, wenn da 10 weniger wären? Was, wenn da 20, 30? Was, wenn? Endlich sind sie wo? Bei welcher Zahl? 5. Nein, ich werde es nicht tun. Also die Langmütigkeit Gottes muss verstanden werden und die Gerechtigkeit Gottes muss verstanden werden. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, wäre da niemand übrig geblieben. Dann wäre alles verseucht. Wir leben in so einer Zeit, Drogen und Dreck und Mist und wir schreien, Gott, warum machst du nichts? Und da sind noch mehr wie 8 übrig oder mehr wie 5 und dann tut er augenblicklich noch nichts. Und dann warum Mann, Frau, Hund, Katze? Ich war in einem Gebiet in Südafrika, ich bin da reingefahren in so ein schreckliches Viertel. So ein Elend kann man sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Mir war schlecht, ich hab viel gesehen in der Welt. Ich war in den schlimmsten Teilen der Welt, ich habe viel Elend gesehen. Aber das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Die Menschen waren wie in Höhlen. Und da kam ein Hund auf mich zu. Es hat geregnet und ich saß im Auto. Und dieser Hund hatte Mange. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist in Deutsch. Es greift die Haut an. Und das ganze Tier von Nase bis zum Ende war absolut eine Kruste des Blutes und des Drecks. Und die Augen dieses Tieres unbeschreiblich. Wenn ich eine Pistole hätte, ich habe keine, ich hätte das Tier sofort erschossen. Warum? Weil ich das Tier hasse? Nein, aus Gnade hätte ich das Tier sofort erschossen. Mir war schlecht, als ich das Tier gesehen habe. Wenn ein Volk geistlich so herabgeht, dann sieht man das auch in den Tieren. Habt ihr schon mal gesehen, wie in schlechten Vierteln die Tiere schleichen und komische Augen haben und aussehen wie das letzte Zerfetzte? Habt ihr das schon mal gesehen? Und so ist es mit Gott. Er erlaubt es, dass es zu dem Punkt kommt, wo er sagt, ich kann nichts mehr tun. Und es ist eine Gnade, wenn ich sie wegnehme. Und wenn wir das Alte Testament so lesen und wir verstehen, dass der gleiche Gott des Alten Testamentes ist der gleiche Gott des Neuen Testamentes und der Charakter Christi wird wieder aufgebaut, dann werden wir uns nicht halten an die Lehren dieser berühmten Theologen da draußen. Denn was haben sie gemacht mit dem Charakter Gottes? Sie haben ihn vernichtet, dass kein Mensch heute mehr zu Christus will, außer die Arme schütteln wollen und schreien wollen und nicht seine Gerechtigkeit haben wollen, sondern nur sicher machen, dass er in den Himmel kommt. Repräsentiert seinen Charakter. Kommen wir versuchen, ein Gleichgewicht wieder darzustellen in der Welt. Wieder alle ins Boot hineinzukommen. Aufhören mit der Verurteilung. Die Verurteilung ist nicht von Gott. Alles Urteil endgültig gehört ihm. Überlasst es ihm, er kann viel besser damit umgehen als wir. Denn ich hätte sie schon längst vernichtet, diese Welt. Aber dank Gott, dass ich nicht Gott bin und dass er entscheidet. Kommen wir beten. Lieber Heiland, was haben sie mit dir gemacht? Alle diese Lehren in der Welt, und wozu führen sie? Und hier hast du ein Volk dargestellt, das deinen Charakter eigentlich kennen müsste. Und was machen wir? Wir nehmen den Schwanz in den Mund und drehen uns im Kreis, um zu versuchen, zwischen all diesen vernichtenden Ideologien irgendwo selber vielleicht erlöst zu werden. Herr, gib uns einen anderen Geist. Gib uns ein neues Herz. In Jesu Namen. Amen.